Ja, als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag hören und lesen wir Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ein bekannter Abschnitt. Wir wollen uns heute ganz auf den ersten Teil konzentrieren. Um des Zusammenhangs willens habe ich die ganzen Verse 13 bis 16 gelesen. Die sind auch mit im Blick, aber der Schwerpunkt, das seht ihr am Thema, liegt auf dem ersten Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Der Theologieprofessor und Hamburger Prediger Helmut Thielicke wies schon vor vielen Jahren auf die Bedeutung unseres heutigen Predigtabschnitts hin, mit den Worten: Wenn man viele Christen in ihrer oft weichen und süßlichen Art sieht, möchte man meinen, sie hätten den Ehrgeiz, der Honigseim der Welt zu sein. Sie versüßen und verzuckern die Bitternis des Schicksals durch eine allzu billige Vorstellung vom lieben Gott. Sie haben die Hölle wegretuschiert und sehen nur den Himmel offen. Und er fährt fort: Aber Jesus sagt ja gar nicht, ihr seid der Honig. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Als ich das wieder einmal gelesen habe, liebe Geschwister, dachte ich, wir wären wahrscheinlich in der Tat alle viel lieber der Honigseim als das Salz der Erde. Viel lieber wären wir auf den Zungen der Welt ein Wohlgeschmack als brennendes Salz in ihren Wunden. Aber Salz sollen wir sein. Falsch, liebe Geschwister. Salz sind wir. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das ist keine Aufforderung, es ist eine Feststellung. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn sein Geist in uns ist und durch uns wirkt, dann sind wir Salz der Erde. Daran lässt Jesus keinen Zweifel. Vor 30 Jahren habe ich als ganz junger Vikar das erste Mal über dieses Wort gepredigt. Da hatten wir kurz zuvor Pfarrgebetsbruderschaft gehabt. In der Pfarrgebetsbruderschaft, da kamen einmal im Monat die gläubigen Pfarrer des Kirchenbezirks zusammen zum Austausch und Gebet. Und zu diesen Begegnungen gehörte auch ein Austausch zum Wort Gottes für den kommenden Sonntag. Hat sich also auch ein bisschen schon gemeinsam Gedanken über die Predigt des nächsten Sonntags gemacht. Da war gerade damals dieser Abschnitt dran. Und von einem der Brüder kam ein sehr wichtiger Hinweis. Er sagte: In der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, stellte man fast alles selber her, was man für den täglichen Bedarf benötigte. Schuhe, Kleidung, Haushaltsgeräte, vieles andere mehr produzierte man selber. Aber Salz und Öl für die Lampe, das musste gekauft werden. Das waren Dinge, die der durchschnittliche Israelit nicht selbst herstellte. Salz der Erde, Licht der Welt, das übersteigt unsere Fähigkeiten. Das können wir nicht aus uns selber, dazu müssen wir aus Jesus neu geboren sein. Das ist eine Erkenntnis, die uns Mut macht. Um Salz der Erde, um Licht der Welt zu sein, brauchen wir nicht auf uns und unsere Fähigkeiten zu schauen. Wir schauen auf Jesus. Wir brauchen auch nicht danach zu streben, wir müssen uns nicht abmühen und anstrengen. Wir sind's schon in Jesus. Aber was heißt das nun ganz konkret, Salz der Erde zu sein? Um das wirklich treffsicher beantworten zu können, ist es wichtig zu fragen, welche Bedeutung hat Salz denn in der Bibel? Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Stellen darüber, von daher lässt sich's gut herausarbeiten. Als erstes begegnet uns Salz in 3. Mose 2, Vers 13, als Salz des Bundes. Hier wird das Salz des Bundes als unabdingbare Zugabe zum Speisopfer genannt. Schon interessanter Begriff, Salz des Bundes, bindet also das Salz mit dem Bündnis Gottes mit uns Menschen, mit seinem Volk. Hat also was mit Treue, mit Zuverlässigkeit, mit Bewahrung zu tun. Und hier nun als unabdingbare Zugabe zum Speisopfer, das heißt, alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen, bezogen aber speziell auf das Speisopfer, diese Aussage. Dreimal wird also hier betont, dass beim Speisopfer das Salz auf keinen Fall fehlen darf. Und zwar nicht zu knapp. Die Formulierung mit Salz salzen unterstreicht, dass das Speisopfer ordentlich gesalzen sein soll, also nicht etwa nur kurz in Salzwasser eingelegt oder ähnliches. Ich habe da nochmal genauer nachgeguckt, warum soll gerade das Speisopfer gesalzen werden. Ich bin da kein so Spezialist im Alten Testament, ich habe einen guten Studienfreund, der kennt sich da super prächtig aus. Ich musste mich da selber nochmal einarbeiten. Das Speisopfer besteht aus Feldfrüchten. Es fließt kein Blut bei diesem Opfer. Auch der Gedanke an die Versöhnung von Sünde fehlt hier völlig. Das Speisopfer darf deshalb keinen Sauerteig enthalten. Der Sauerteig ist ja immer Hinweis auf Sünde, die das Gute durchsäuert. Das Speisopfer ist im Gegensatz dazu gesalzen. Ein Symbol, dass es von aller Fäulnis der Sünde reingehalten ist. Wir sehen in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Salzes ganz deutlich. Es bewahrt vor dem Verderben. Es wirkt der Fäulnis der Sünde entgegen. Ganz so, wie man es früher ja auch verwendet hat, wenn man was eingepökelt hat. Da hat man Salz als konservierendes Mittel, das Fäulnisbakterien und so weiter tötet und zurückhält, verwendet. Dann begegnet uns Salz als Salzbund, erst als Salz des Bundes, denn im Grunde als Bund des Salzes in 4. Mose 18, Vers 19. Hier wird das ewige Anrecht der Priester auf die ihnen zustehenden Opfergaben als ein Salzbund bezeichnet. Über den Unterhalt der Priester ist hier gesagt, alle Hebopfer der heiligen Gaben, die die Söhne Israels dem Herrn abheben, habe ich dir gegeben als eine ewige Ordnung. Es ist ein ewiger Salzbund vor dem Herrn für dich und für deine Nachkommen mit dir. Sehen wir es nochmal bestätigt. Salz, Bund, ewig. Wenn das Stichwort Bund da ist, kann es uns schon gar nicht überraschen, dass auch noch das Stichwort ewig dazu kommt. Denn Gottes Bundestreue ist immer ewig. Wie sie auch in unserer Ehe ewig sein soll, für die Gottestreue das Vorbild ist. Wir sehen ganz klaren inhaltlichen Zusammenhang. Und dann begegnen wir dem Salzbund nochmal in 2. Chronik 13, 5. Da begründet König Abia von Juda den Krieg gegen Jerobeam, den König des abtrünnigen Nordreichs Israel, mit dem Hinweis, solltet ihr nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel für ewig dem David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. In beiden Fällen haben wir also die Betonung der Ewigkeit in Verbindung mit dem Salzbund. Salz steht also für den ewigen Bestand eines von Sünde gereinigten und geheiligten Bundes, in dem Salz jede Fäulnis und Verderbnis fernhält, bewahrt und konserviert es für die Ewigkeit. In dieser Bedeutung des Reinigens sehen wir Salz dann auch in 2. Könige 2. Der Prophet Elisa ist in Jericho. Die Männer der Stadt klagen ihm ihr Leid, das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Was macht Elisa? Er lässt sich eine Schale mit Salz bringen. Er geht hinaus an die Quelle, wirft das Salz hinein und sagt, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Auch hier Salz als Symbol der Reinigung von Tod und Verderben bringenden Keimen. Entsprechend hat man, habe ich bisher auch noch nie bewusst wahrgenommen, nach Hesekiel 16, Vers 4 die Neugeborenen nicht nur mit Wasser abgewaschen, sondern zur Desinfektion auch mit Salz abgerieben. Wir sehen also in sich ganz geschlossenes Bild. Dann allerdings in den beiden nächsten Stellen der Bibel begegnet uns Salz als Zeichen eines endgültigen, vernichtenden Gerichts. In 5. Mose 29, Vers 22 droht Gott ein vernichtendes Gericht über den an, der sich im Volk Gottes von ihm, dem Gott Israels, abwendet. Über einen solchen Sünder und sein Land wird es heißen, Schwefel und Salz. Eine Brandstätte ist sein ganzes Land. Es wird nicht besät und lässt nichts sprossen und keinerlei Kraut kommt darauf auf, wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra. Salz ist hier ein Bild bleibender Verwüstung. Wo Salz die Erde bedeckt, hat Leben keine Chance mehr. Hier ein Bild vom Salzsee in Danakil, Eritrea, gehört ja auch zur ostafrikanischen Grabensenke wie Sodom und Gomorra, das Tal am Toten Meer. Da sehen wir, wo Salz im Großmaß da ist, kann nichts mehr wachsen und gedeihen. In dieser Bedeutung kommt das Salz auch noch einmal vor in Richter 9, Vers 45. Hier kämpft der König Abimelech gegen die abtrünnige Stadt Sichem. Als er sie besiegt hat, lesen wir, und er riss die Stadt nieder und bestreute sie mit Salz. Soll nichts mehr drauf wachsen, nichts mehr gedeihen, ein Ort des Todes soll es sein. Wir sehen hier übrigens interessant, dass Salz eine ganz ähnliche Bedeutung hat wie Feuer. Feuer läutert, Salz reinigt. Feuer verbrennt das Untaugliche. Und damit ist es zugleich auch Zeichen des Gerichts über alles Untaugliche. Salz hat einerseits positiv eine reinigende und bewahrende Kraft gegen Fäulniskeime, in großer Menge ausgebracht, aber lässt es Leben nicht mehr zu und wird so ebenfalls zum Zeichen des Gerichts. Und solches Salz sind wir, reinigend, heiligend, bewahrend für die Ewigkeit, aber zugleich auch Gericht verkündigend. Beides gehört zu unserem Wesen, zu unserem Leben dazu. Jetzt ist die spannende Frage, wem aber gilt dieser unser Auftrag? An wen sind wir damit gesandt? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand darüber gestolpert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch das erste Mal diese Woche beim Vorbereiten auf diese Predigt drüber gestolpert. Um es nicht gar zu schwer zu machen, habe ich die beiden entscheidenden Worte schon farblich hervorgehoben, damit ich euch morgens kurz nach 10 nicht allzu viel zumute. Erde und Welt. Was ist der Unterschied? In unserem Sprachgebrauch, deshalb stolpern wir auch üblicherweise nicht drüber, gar keiner. Für uns ist Erde und Welt eigentlich üblicherweise dasselbe. Ob wir von der Erde reden oder von der Welt, etwa beim Weltfrieden oder beim Weltklimagipfel etc., in beiden Fällen meinen wir diesen Globus, diesen Erdball. Ganz anders aber ist das im biblischen Sprachgebrauch. Da ist die Erde symbolisch das Land Israel. das Volk Gottes im weiteren Sinne dann. Die Welt dagegen ist die von Gott abgefallene Welt, die in der Finsternis lebt. Deshalb haben wir mit dem zweiten, ihr seid das Licht der Welt, auch nie irgendwelche Verstehensprobleme. Es ist uns sofort klar, warum und in welcher Weise wir Licht der Welt sein sollen, weil diese Welt in der Finsternis lebt und das Licht des Lebens braucht. Warum aber sollen wir Salz? Warum sind wir Salz und für wen? Das ist die viel spannendere Frage. Deshalb heute ganz darauf das Augenmerk und deshalb auch diesen breiten Blick in die Bibel zum Stichwort Salz. Überraschenderweise gehen die meisten Kommentare, alle die ich gefunden habe, im Bücherschrank, auf diese Unterscheidung gar nicht ein. Die tun so, als hätte Jesus beides Mal Welt gesagt. Hat er aber nicht. Nur im Internet habe ich eine Auslegung gefunden, die dieser Unterscheidung Rechnung trägt und dann auch zur gleichen Schlussfolgerung kommt wie ich. Erde meint den Bereich, dem Gott sich schon offenbart hat. Im Alten Bund ist das das Volk Israel, im Neuen Bund die Gemeinde Jesu, der Bereich der Christenheit. Der zweite Auftrag, ihr seid das Licht der Welt, hat als Ziel ganz klar die von Gott abgefallene Welt. Ganz eindeutig. Der erste Auftrag aber hat als Ziel, nicht nur als Beauftragten, sondern auch als Ziel, als Adressaten, das Volk Gottes. Wir würden besser übersetzen, ihr seid das Salz des Landes. Dann wird es eher bei uns ticken, weil Erde ist für uns eben immer Globus. Bei Land, da fällt uns eher noch Israel und Volk Gottes ein. Im Griechischen das gleiche Wort. Als Lesung haben wir noch Abschnitt Matthäus, Markus 9, 42 bis 50 gehört. Dort haben wir in Vers 50 eine Parallele zu unserem Vers 13. Was passiert, wenn das Salz kraftlos wird? Und bei Markus 9 steht dieses Wort in einem ganz eindeutigen Zusammenhang. Jesus redet hier zu den Jüngern, ist dort Vers 31 gesagt, sogar zum engsten Kreis der Jünger, zu den Zwölfen, sagt Vers 35 dort. Jesus redet also zu ihnen von der Sünde in der Gemeinde, wer einem Kleinen, die da glauben, Anlass zur Sünde gibt, ganz explizit, ganz unzweifelhaft, und er redet von der Sünde von Gläubigen, wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt. Das sagt er nicht Weltmenschen, das sagt er den Zwölfen. Dem droht das Feuer des Gerichts. Und dann fasst Jesus das Feuer des Gerichts in einem Satz mit dem Salz zusammen, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Und der ganze Abschnitt endet in der Mahnung, habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Also gerade um dieses Satzes willen habe ich diesen Abschnitt noch mit dazu genommen. Deutlicher kann man gar nicht sagen, dass das Salz nicht die Welt im Blick hat. Da geht es nur und ausschließlich um die Gemeinde. Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander in der Gemeinde. Der Blick geht beim Stichwort Salz zunächst einmal überhaupt nicht über die Gemeinde hinaus. Jesus fasst diese ganze Rede, Markus 9, also in einer doppelten Mahnung zusammen, dass die Jünger selbst ein geheiligtes und gereinigtes, ein gesalzenes Leben führen. Dazu ist Salz da. Und in der Gemeinde im Frieden in einem geheiligten und gereinigten Miteinander leben. Auf diese Weise sind sie Salz. Und die Dramatik wird dann deutlich noch in Lukas 14, 35. Da haben wir die Parallele dort, steht das Salz, das Wort von der verlorenen Salzkraft, wieder in einem anderen Zusammenhang, aber wieder im Zusammenhang der wahrhaftigen Jüngerschaft. Jesus sagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Wenn also auch das Leben der Jünger und der Gemeinde Jesu durch Sünde verunreinigt ist, wie sollen sie ihrem Auftrag, Salz der Erde zu sein, noch nachkommen? Noch nicht einmal als Dünger taugen sie mehr. Geistlich sind sie also weniger wert als ein Haufen Mist. Den kann man noch als Dünger auf den Acker werfen. Christen dagegen, die ihr Wesen von der Sünde haben verderben lassen, die kann man nur noch in die Tonne kloppen. Genau das sagt Jesus. Kann man nur noch in die Tonne kloppen. Zu mehr taugen sie nicht. Wieder reden wir, ich betone es nochmal, nicht von einzelnen Sünden, auch nicht von einer Menge X von Sünden, sondern davon, dass Sünde das Leben eines Menschen wesensmäßig beherrscht und verunreinigt. Nur um das ganz klar zu sagen. Und interessanterweise, das letzte Wort der Bibel zum Stichwort Salz wird häufig verwendet, Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Da müssen sich nun gerade auch die Prediger messen lassen. Der schon erwähnte Helmut Thielicke sagte darüber, über dieses Wort und den Dienst der Prediger, wo das saure Reagieren auf die Botschaft nicht mehr da ist, da fehlt das Salz. Es ist ein bedenkliches Zeichen, wenn die Welt in einem allzu ungetrübten Frieden mit der Kirche lebt und wenn eine Gemeinde allzu begeistert von ihrem Prediger ist. Dann hat er in der Regel kein Salz von der Kanzel gestreut. Die Menschen unter der Kanzel hat es nicht gebissen. Und so sind sie denn nach Hause gegangen und haben gemeint, sie seien gesund. Sie trügen keine Wunden. Und der liebe Gott hätte sie mit heiler Haut davonkommen lassen. Ist es schon interessant, gell, dass ein landeskirchlicher Theologieprofessor vor ein paar Jahren so klare Worte zu diesem Thema gesagt hatte. Wäre es irgendeiner von den Brüdergemeinden gewesen vor 30, 40, 100 Jahren, hätten wir gesagt, klar sagt er sowas. Ja, aber wir sehen, noch vor 20, 30, 40 Jahren war das unter halbwegs bibeltreuen landeskirchlichen Theologen genauso klar. Ja, auch eine Herausforderung an den Prediger, der würde der Gemeinde auch immer liebevoll Honig ums Maul schmieren. Aber das Wort muss manchmal beißen, gell? Wenn es trifft, dann beißt es. Durchgängig weist uns die biblische Rede vom Salz also ans Volk Gottes selbst. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz des Landes, dann weist er uns damit die Aufgabe zu, die wir an den Geschwistern haben, an der Gemeinde und der Kirche. Wir haben damit eine reinigende und vor dem Gericht bewahrende Aufgabe. Nicht als Nestbeschmutzer, die den Laden intern versauen, sondern als geistliche Putzkolonne, die den Mist ausfegt, im eigenen Leben und in der Gemeinde. Aber ich dachte auch wiederum bei der Vorbereitung, es ist ja bezeichnend bei der üblichen Verwendung des Wortes Nestbeschmutzer. In der Regel wird ja nicht der als Nestbeschmutzer bezeichnet, der tatsächlich für den Dreck im Nest verantwortlich ist. In unserem allgemeinen Sprachgebrauch wird der als Nestbeschmutzer beschimpft, der darauf hinweist, dass das Nest schmutzig ist. Wir merken schon, wie perfide Satan in diesen Bereichen arbeitet, gell? Und meine jahrzehntelange Erfahrung sagt mir und zeigt mir bedauerlicherweise, in Kirche und Gemeinde ist es weithin diesbezüglich nicht anders als in der Welt. Wer sagt, hier bei uns stimmt was nicht, der wird als Nestbeschmutzer geächtet. Und deshalb geht der ganze Leib der Christenheit in diesen Tagen mehr und mehr in Fäulnis und Verderben über. Die Christenheit hat weithin ihre Salzkraft verloren, ihre sich selbst reinigende und heilig haltende Kraft, um die geht es dabei. Sie ist nicht mehr in der Lage, das Fremde, das geistlich Fäulnis und Verderben bringende in ihrem eigenen Leib zu bekämpfen und auszusondern. Und deshalb geht sie so rapide den Bach runter. Und eine solche Christenheit kann natürlich auch ihren Auftrag an der Welt nicht mehr vollmächtig wahrnehmen. Unser Gotteswort ist eben nicht nur Zuspruch, das ist als allererstes. Ihr seid das Salz der Erde, Zuspruch. Ihr seid's, ihr dürft euch daran freuen. In meiner Kraft seid ihr das, durch meinen Geist. Ermunterung. Jeder Zuspruch der Bibel ist eben immer auch zugleich eine ernste Inanspruchnahme. Tatsächlich auch das zu leben, was wir in Jesus sind. Und das ist Jesus hier noch wichtiger. Die ernste Ermahnung. Es kann auch dramatisch anders sein. Es kann geschehen, dass Salz seine Kraft verliert. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, liebe Geschwister, dann ist eine ausweglose Situation erreicht. Ist uns die ganze Dramatik dieses Wortes bewusst? Nicht mal Jesus bietet hier noch einen Ausweg. Wenn das Salz kraftlos geworden ist, womit soll man's salzen? Es gibt keine Möglichkeit mehr. Wenn das Salz seine Kraft verliert und wenn die Lampen verlöschen, was dann? Der Prophet Jesaja warnt: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Ich spare mir die aktuellen Beispiele aus Kirche und Gemeinde heute dazu. Ich denke, das Wort kann jeder von uns auf Dutzende, vielleicht hunderte Situationen ohne weiteres anwenden und weiß, wie aktuell es ist. Ich will die Dramatik aber an einem Beispiel veranschaulichen. Ein eisiger Wind braust über die Westküste Englands. Meterhohe Wellen schäumen in die steinigen Schluchten. Es ist Nacht. Nur hoch oben über dem Steilufer brennt ein einzelnes Licht. Ein Küstenfeuer. Es soll Schiffen, die noch draußen sind, den Weg zeigen, damit sie nicht zwischen die vorgelagerten Felsklippen und die zum Teil bis knapp unter die Wasseroberflächen ragenden Steinbänke geraten. Dort würden die Schiffe zerschellen. Das Licht brennt deshalb dort, wo unterhalb des Steilufers eine sichere Bucht zum Anlegen ist. Da soll es die Schiffe von der tobenden See an den sicheren Ankerplatz lenken. Aber plötzlich ist das Küstenfeuer aus. Einige Männer haben es gelöscht. Es dauert eine Weile, dann beginnt es wieder aufzuflackern, aber ein ganzes Stück weit entfernt. Es brennt jetzt an der falschen Stelle. Es weist jetzt den falschen Weg. Die Männer, die das erste Küstenfeuer gelöscht und es an falscher Stelle wieder angezündet haben, die wollen, dass die Schiffe nicht die rettende Bucht erreichen. Sie lotsen die Schiffe gezielt in die tödlichen Klippen, damit die Schiffe in diesen Klippen zerschallen und was nicht untergeht an Holz und Ladung, das werden Sturm und Wellen ans Ufer treiben. Und darauf sind sie aus. Das wollen sie sich holen. Strandpiraten sind am Werk. Nee, im Prinzip erfundenes Beispiel, aber geschichtlich richtig. Es gab solche Strandpiraten, die genau so gehandelt haben. Die sind nicht auf Kaperschiffen hinausgefahren aufs Meer, sondern die haben von Land auf die Schiffe in tödliche Küstenabschnitte gelockt und dann von dem gelebt, was von den zerschollenen Schiffen an Land gespült wurde. Liebe Geschwister, wo Gemeinde Jesu nicht mehr Salz des Landes ist, wo ihr Salz kraftlos wird, da wird Gemeinde Jesu de facto, ob ihr das bewusst ist oder nicht, zu solchen Strandpiraten. Denn dann lässt sie die rettenden Küstenfeuer erlöschen, die den Lebensschifflein dieser Welt den sicheren Hafen weisen sollen. Im Blick auf diese bleibende und ganz aktuelle Herausforderung heute, dieses Salzdienstes gewissermaßen, zitiere ich nochmal Thielige, der gesagt hat, das Salz hat eine fäulnisverhindernde, eine konservierende Wirkung. Das Fleisch des Abendlandes ist faulig und stinkend geworden, seitdem das Salz fehlt. Wir einschließlich aller nur denkbaren Freidenker, Atheisten und Antitheisten, leben doch alle noch viel mehr vom christlichen Erbe, vom Salz im Fleisch, als wir es selber wissen. Aber der Organismus unseres Vaterlandes, ja unseres ganzen Erdteils, hat es allmählich aufgesaugt. Wie massiv, liebe Geschwister, kleiner Einschub, sehen wir immer wieder auf dramatische Weise in diesen Tagen. Wir sehen, ob es um Sexualerziehung und unsere grün-roten Landesregierung und andere Dinge geht, ich will gar nicht weiter ins Detail gehen. Die Entwicklungen sind so haarsträubend, die Entwicklungen sind so entsetzlich in Kirche und Gesellschaft. Und weder Kirche noch Gesellschaft hat auch nur noch von Ferne irgendeine Salzkraft, irgendeine Kraft, die sich reinigend und heiligend diesem Bösen entgegenstellt. Das ist das Dramatische in diesen Tagen, weil das geistliche Erbe aufgebraucht ist. Das Salz im Fleisch unserer Gesellschaft ist weg. Darum sind Christen nötig, sagt Thielicke, die neue Salzkraft in die Welt tragen und die gegen die eingedrungenen und die Welt gegen die eingedrungenen Giftstoffe der Fäulnis und der Verwesung immunisieren. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist unser Auftrag. Und dann hängen am Ende beide Aufträge doch wieder zusammen. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Die Gemeinde ist es, die den Antichristen noch aufhält. Und solange sie noch intakt ist, solange sie noch da ist, liebe Geschwister, solange wir noch da sind, und wenn wir nur 30, 40, 50 oder 100 sind, und andernorts sind auch noch einige, solange sind wir immerhin vor Ort und ein Stück weit ein Bollwerk gegen das Böse. Und damit zugleich auch ein helles Licht in der Finsternis dieser Welt. In dem Maß aber, in dem die Christenheit diese Salzkraft in sich selber nicht mehr hat, nimmt das Böse überhand. Und dann sehen wir ja von der Bibel, wo es hinführt. Am Ende wird der Herr diesen kleinen Rest von uns wegnehmen und dann kann sich das Böse vollends ungehindert ausbreiten. Die Zeit des Antichristen, der großen Trübsal, ist dann gekommen. Bis dahin aber gilt allen Gotteskindern der Zuspruch Jesu, ihr seid das Salz der Erde. Und wir sind's. Unser Leben hat eine reinigende und bewahrende Wirkung in die Gemeinde hinein. Ich lasse noch einen zweiten Pfarrer zu Wort kommen zum Schluss, Pfarrer Axel Kühner. Er stammt eigentlich aus der geistlichen Schule von Heinrich Kemner. Er hat von daher in seinen Büchlein immer wieder auch gute biblische Ansätze. Seine späteren haben aber ein biblischen Profil deutlich verloren, da wird die Suppe immer dünner. Nichtsdestotrotz hat er in verschiedenen Büchern wertvolle Gedanken und Veranschaulichungen niedergeschrieben. Und zu unserem Abschnitt hält er fest, da geht es nochmal um die Salzkraft und um die rechte gesalzene Predigt. Er sagt, die erste Predigt am Sonntag hält nicht der Pastor. Wichtig, stimme ich ihm ganz zu. Die erste Predigt am Sonntag hält nicht der Pastor. Die halten wir selbst. Wir verkündigen die Freude, wenn wir am Frühstückstisch fröhlich und freundlich zu unseren Angehörigen sind. Wir predigen Zuvorkommenheit beim Einparken vor der Kirche. Wir zeigen Aufmerksamkeit beim Hineingehen und Freundlichkeit beim Begrüßen. Wir predigen Herzlichkeit im Umgang miteinander. Wir sagen Willkommen, indem wir Platz machen und in die Reihe hineinrücken für die Nachkommenden. Wir predigen Dank und Anbetung, indem wir bewusst und begeistert die Lieder mitsingen. Wir drücken die Macht des Gebets aus, wenn wir mit Herz und Hingabe beten. Wir verkündigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, indem wir bei den Ansagen wirklich zuhören und nicht mit unseren Nachbarn die wichtigsten Neuigkeiten austauschen. Wir verkündigen Liebe, wenn wir pünktlich, freundlich, herzlich, sorgfältig bedacht und hilfsbereit sind. Mit Recht erwarten wir von unserem Pastor eine aufbauende, gute Predigt. Aber bevor er damit anfängt, sollten wir eine sehr gute schon gehalten haben. Wer wirklich in der Liebe Gottes lebt, liebe Geschwister, der kann gar nicht anders, als diese Liebe weiterzustrahlen. Damit komme ich nochmal zum Zuspruch. Er muss, ebenso wie der Mond leuchten muss, wenn das Licht der Sonne auf ihn fällt. Jesus betont dieses Muss in Vers 14 mit dem Hinweis, eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Geht nicht. Ebenso der Mond, wenn er von der Sonne angestrahlt wird, muss erleuchten. Der Mond leuchtet nämlich nur dann nicht, bei der Mondfinsternis, wenn was geschieht, wenn die Erde sich genau zwischen ihn und die Sonne stellt und das Licht der Sonne ihn nicht mehr erreichen kann, dann hört der Mond auf zu scheinen. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung, das ist ein ganz ausgezeichnetes Bild für uns und die Gemeinde. Wir sind ja wie der Mond. Wir leuchten nicht aus eigener Kraft. Wir leuchten, wenn wir dem Licht Gottes ausgesetzt sind. Wenn wir uns aber dem Licht Gottes entziehen, wenn wir abtauchen in der Welt, wenn wir uns der Welt anpassen und die weltliche Gesinnung und Wesensart zwischen uns und Gott treten lassen, dann erreicht uns das Licht Gottes nicht mehr, dann herrscht geistliche Mondfinsternis. Umgekehrt strahlen wir natürlich umso stärker, je mehr wir dem Licht Gottes ausgesetzt sind. Schließe mit einem Liedvers: Erneuere mich, o ewiges Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. Damit heute, morgen und übermorgen, bis Jesus kommt, um uns heimzuholen, wir Salz des Landes und Licht der Welt sind. Amen.